Radio Prag International. Nachrichten.
Babiš hat den japanischen Premierminister zu Besuch nach Prag eingeladen. Der 21. August soll als der Gedenktag an die Opfer der Invasion von 1968 gefeiert werden. Prag ist bedroht, auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu kommen. Premier Andrej Babiš hat sich am Donnerstag in Tokio mit seinem japanischen Amtskollegen Shinzo Abe getroffen. Er lud den Premierminister Japans zu Besuch nach Prag. Dieser sollte beim Anlass des 100. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern im kommenden Jahr stattfinden. Japan sei für die Tschechische Republik ein wichtiger Handelspartner und Investor. In 266 japanischen Firmen in Tschechien würden etwa 51.000 Arbeitnehmer beschäftigt, erinnerte Babiš. Er sprach sich dafür aus, die Kooperation durch einen Vertrag über die strategische Zusammenarbeit bestätigt wird. Babiš hält sich seit Sonntag zu einem mehrtägigen offiziellen Besuch in Japan, Anlass ist der Thronwechsel in dem ostasiatischen Land. Dazu empfing der neue Kaiser Naruhito am Dienstag die Vertreter von über 170 Staaten der Welt. In Tschechien wird ein neuer Gedenktag in den Kalender eingeführt. Am 21. August wird man an die Opfer des Einmarsches und an die anschließende Besatzung der damaligen Tschechoslowakei durch die Warschauer Pakttruppen 1968 erinnern. Das Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesnovelle unterstützt. Für die Vorlage stimmten 130 der 137 anwesenden Abgeordneten. Die Kommunisten waren bis auf eine Ausnahme dagegen. Die Gerichte sollen überprüfen, ob die Gründung der Treuhandfonds von Premier- und Anoparteichef Andrej Babiš gültig ist. Das hat der Senator Lukáš Wagenknecht bei zwei Zivilgerichten beantragt. Er stützt sich auf die Voraussetzung, dass ein Treuhandfonds dem bürgerlichen Gesetzbuch zufolge zur Verwaltung des fremden Eigentums dient. Laut Wagenknecht ist aber Babiš mittels der Treuhandfonds mit seinem eigenen Eigentum eng verbunden. Babiš hatte den Konzern Agrofert bis 2017 in Besitz. Wegen des Interessenskonflikts überführte der Anno-Politiker dann seine Leitung des Konzerns an zwei Treuhandfonds. Die Holding erhielt im vergangenen Jahr Subventionen vom Staat in Höhe von umgerechnet 76 Millionen Euro. Dem historischen Stadtkern Prags droht, auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu kommen. Diese umfasst Sehenswürdigkeiten, denen akut droht, dass sie beschädigt werden oder dass sie verschwinden. Das Prager Stadtzentrum wurde 1992 in die Welterbeliste der UNESCO eingetragen. Die UNESCO-Kommissare, die im Frühjahr Prag besuchten, sind davon überzeugt, dass die Stadt und der Staat die Werte des historischen Stadtkerns nicht entsprechend schützen. Sie verwiesen unter anderem auf die Hochhäuser und den geplanten Bau weiterer allzu hoher Gebäude. Zudem halten sie das neue Baugesetz für eine Gefahr, in dem mit verbindlichen Gutachten der Denkmalschutzexperten nicht mehr gerechnet wird. Der Bericht wurde am Donnerstag vom tschechischen ICOMOS-Komitee veröffentlicht. Im mährischen Olmütz wurden die Tage der jüdischen Kultur eröffnet. Auf dem Programm stehen Filmvorstellungen, Vorträge, Stadtführungen und Konzerte. Das Hauptthema des Festivals ist Jiddisch. Dies teilte der Veranstalter der Kulturtage Alexandr Jeništa vom Kunstmuseum in Olomouc am Mittwoch mit. Das 12. Festival jüdischer Kultur findet im Erzdiözese-Museum im Konvikt und im Landeskundlichen Museum in Olomouc bis 10. November statt. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien meist leicht bewölkt, am Vorabend örtlich hochnebelartig bewölkt, vereinzelt mit Nieseln. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Margareta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Tschechisches Bier ist im Ausland sehr beliebt. Es passiert sogar, dass die Bierbrauer im Ausland auch das Personal aus Tschechien holen. Slavia Prag unterlag in der Champions League Barcelona mit 1:2. Und die Suche nach den Wurzeln ist das Thema der heutigen Ausgabe vom Forum Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Tschechisches Bier ist im Ausland sehr beliebt. Manchmal holen sich Brauereien im Übersee auch gleich das Personal aus Böhmen oder Mähren. Doch das macht sich bei den heimischen Produzenten bemerkbar. Denn hierzulande fehlt es empfindlich an Fachkräften. Mehr von Strachinja Butschan.
Ob in Los Angeles, Paris oder Kalkutta, tschechisches Bier ist so begehrt wie nie. Besonders bei Bierliebhabern in Südkorea steht immer öfter ein Budvar oder Pilsner Urquell auf dem Tisch. Der Export in das ostasiatische Land hat sich laut dem tschechischen Brauereiverband seit 2012 verfünffacht. Verbandschefin Martina Ferencová bestätigt, dass Bierproduzenten aus Tschechien mittlerweile zu soliden Exportunternehmen geworden sind.
Das tschechische Bier hat international einen guten Ruf. Die heimischen Produzenten spüren, dass der tschechische Markt seine Grenzen hat und suchen deshalb bewusst nach Absatzmärkten im Ausland. Manche wagen sich da schon in sehr exotische Gebiete. Eine Perle vom vergangenen Jahr ist der Export in die Antarktis.
Dabei konnten sich Forscherteams im ewigen Eis über ein kühles Helles nach Feierabend freuen. Doch ist in Übersee nicht nur das fertige Produkt gefragt. Immer öfter wird auch die Expertise importiert. So stand beispielsweise der Braumeister Ladislav Veselý an Gärbottichen in der ganzen Welt. Dabei konnte er aber auf eine Sache nicht verzichten.
Immer wenn ich im Ausland gebraut habe, war ich darum bemüht, Zutaten aus Tschechien zu bekommen. Denn ein richtiges Bierpilsner Brauart bekommt man aus Trockenhefe einfach nicht hin. Deswegen habe ich mir sogar nach Japan echte gepresste Bierhefe liefern lassen.
Mittlerweile braut Ladislav Veselý sein Bier wieder in Tschechien. Doch die Auslandseinsätze tschechischer Braumeister könnten für die heimischen Betriebe schon bald zum Problem werden. Denn hierzulande fehlt es massiv an Fachkräften. Vor allem mangelt es an Nachwuchs, denn die Braukunst ist als Ausbildungsberuf nicht besonders attraktiv für Schulabgänger. So haben sich beispielsweise an der Prager Fachschule für Nahrungsmitteltechnologie in diesem Jahr nur 45 Lehrlinge für das entsprechende Fach eingeschrieben. Und um die würden sich die Betriebe regelrecht prügeln, mein Schulleiter Milan Chmelář.
Wir bräuchten viel mehr Lehrlinge in dem Fach. Es herrscht ein echter Kampf auf dem Arbeitsmarkt um diese Experten. Die Brauereien müssen merken, dass sich eine Zusammenarbeit mit uns lohnt. Denn nur so können sie sich dann auch Lehrlinge für eine langfristige Zusammenarbeit aussuchen. Bei dem Konkurrenzkampf müssen sie aber auch gleich Eindruck machen auf unsere Schützlinge. So könnten die Betriebe uns Inserate übermitteln, welche Stellen konkret offen sind bei ihnen.
Immerhin versuchen viele Brauereien, Lehrlinge durch Praktika an sich zu binden. Sogenannte Mini-Brauereien, die weiterhin wie Pilze aus dem Boden schießen, gehen auch andere Wege. Unter anderem teilen sie sich ihre Braumeister oder ziehen eigene durch Abendkurse heran. Solche Lehrgänge leitet unter anderem Pavel Palouš von einer kleinen Prager Brauerei.
Mittlerweile haben bereits rund 100 Menschen meinen Kurs absolviert. Allein in Prag sind schon etwa 20 Mini-Brauereien entstanden, die von einem meiner Kursteilnehmer betrieben werden. Das Interesse ist enorm und das nicht nur in Tschechien.
Strachinja Butschan war das mit einem Bericht über die Popularität des tschechischen Biers im Ausland. Die Fußballer von Slavia Prag haben erneut bewiesen, dass sie nicht zufällig in der Champions League spielen. Am Mittwochabend lieferten sie sich ein beherztes Duell mit dem FC Barcelona. Letztlich aber nahmen die Katalanen alle 3 Punkte mit. Was bedeutet das nun für die Rot-Weißen? Till Janse fasst zusammen.
Zweimal haben die Fans von Slavia bisher in der Champions League zum Torjubel ansetzen dürfen. Auch zu Hause gegen den FC Barcelona gelang ein Treffer zum verdienten Ausgleich in der 50. Minute. Doch anders als beim Auftaktmatch gegen Inter Mailand reicht es am Mittwoch nicht zum Punktgewinn. 1:2 heißt das Ergebnis des Gruppenphasen-Hinspiels. Torschütze Jan Božil meinte nach der Begegnung.
Wir sind in guter Stimmung und wissen immer, wie wir spielen wollen. Das ist auch auf dem Platz zu sehen. Wir versuchen, jeden Gegner ein Duell zu liefern. Ich denke, das gelingt uns auch. Was uns fehlt, sind die Tore.
Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die bisherigen drei Auftritte in der Champions League. Bei Inter hätte Slavia nach der zwischenzeitlichen Führung noch nachlegen können. Stattdessen kassierte der tschechische Meister in der Nachspielzeit den Ausgleich. Vor eigenem Publikum gegen Borussia Dortmund hatten die Hausherren genauso viele Chancen wie der Gegner aus der Bundesliga. Doch das Ergebnis hieß 0:2. Und im Spiel gegen Barcelona verzeichneten die Prager sogar mehr Torschüsse. Das nötigte anschließend Barca-Trainer Ernesto Valverde anerkennende Worte ab.
Slavia ist ein wirklich starker Gegner. Sie haben hervorragend und in hohem Tempo gespielt. Sie sind ins Risiko gegangen und wir haben die Begegnung durchlitten. Eigentlich hatten wir gedacht, Slavia besser unter Kontrolle halten zu können. Ich muss aber zugeben, dass die Hausherren viele Chancen hatten und wir eine Lawine auf uns zugerollt kamen. Alle haben wir uns gewünscht, mit mehr Toren Vorsprung zu gewinnen, aber Slavia ist eine große Mannschaft.
Letztlich profitierten die Katalanen von einem schnellen Tor von Messi in der dritten Spielminute und von einem Eigentor durch Slavias Olajinka. Dieser lenkte einen Schuss von Suarez in die eigenen Maschen. Dennoch war Trainer Jindřich Trpišovský nach dem Spiel voller Lob für seine Schützlinge.
Ich sage das nicht sehr häufig. Wenn ich aber die ersten 20 Minuten weglasse, dann haben meine Jungs eine fantastische Begegnung abgeliefert. Ich bin unglaublich froh über unsere spielerische Leistung. Wir haben Barcelona ja in gewissen Phasen sogar zu Ballverlusten genötigt, weil sie keine Anspielstation gefunden haben. So eine Leistung ist toll.
Doch die Gruppe F in der Champions League entwickelt sich gerade nicht so günstig für den Club aus Prag. Der FC Barcelona führt mit 7 Punkten, dahinter haben Inter Mailand und Borussia Dortmund jeweils 4 Punkte. Die Rot-Weißen sind auf dem letzten Platz mit dem einen Punkt, den sie in Mailand erkämpft haben. Mannschaftskapitän Tomáš Souček.
Weil Inter gegen Dortmund gewonnen hat, ist der Abstand auf den dritten Platz größer geworden. Aber wir haben immer noch 3 Spiele vor uns. Und bisher haben wir noch jedem Gegner einen ausgeglichenen Kampf geliefert. Wenn wir weiter so auftreten, dann muss das Glück nur einmal auch auf unserer Seite liegen.
Die Hoffnung lebt also noch. Das findet auch Verteidiger Jan Božil.
Wir wollen auf jeden Fall den dritten Platz, um im Frühjahr dann in der Europa League weiterspielen zu können. Entscheidend ist dafür, dass wir Inter zu Hause schlagen. Zudem müssten wir nach Dortmund und Barcelona fahren. Da dürfte es enorm schwer werden. Wenn wir aber weiter auftreten wie bisher, dann glaube ich daran, dass wir irgendwo dort noch einen Punkt holen können.
Die nächste Gelegenheit kommt am 5. November. Dann tritt Slavia im Stadion Camp Nou zum Rückspiel gegen Barcelona an.
Till Janser war das mit einem Bericht über das Spiel Slavia Prag FC Barcelona. Sie hören Radio Prag International. Die Suche nach den eigenen Wurzeln. Für manche bedeutet sie, bereits verstorbene Vorfahren in Archiven aufzuspüren. Für andere wiederum heißt das, in die Heimat der Ahnen zu fahren und die Gegend, die Orte, vor allem aber die Menschen dort kennenzulernen. Ein solches Beispiel wollen wir im heutigen Forum Gesellschaft vorstellen. Im Studio ist Margareta Kachlíková.
Das Kuhländchen ist eine historische Landschaft in Mähren. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten etwa 100.000 deutsche Einwohner in der Region. Eben dort hat Martina Büchel ihre, wie sie es nennt, Wurzelheimat gefunden. Sie lebt heute in Hessen, doch im Kuhländchen ist ihr Vater auf die Welt gekommen. Ihre Großeltern Emil und Aloysia Klesel lebten dort in der Gemeinde Dobischwald, heute Dobeschow. Der Großvater ist im Krieg gefallen. Die Oma hat überlebt, wurde aber nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei ausgesiedelt. 70 Jahre nach diesen Ereignissen hat sich Martina Büchel auf die Suche nach ihren Wurzeln im Kohländchen gemacht. Ihren eigenen Worten nach wollte sie die Familienseele aufspüren. Der Ausgangspunkt war folgender.
Ich bin erkrankt an der Psyche und bin einen langen Weg gegangen, habe den Zusammenhang mit dem, dass ich eigentlich wurzellos bin und das Gefühl, nicht in sich ruhen zu können, angekommen zu sein, habe ich immer schon mit mir herumgetragen, schon seit meinen Jugendjahren. Und dann bin ich auf dem Weg der Genesung gewesen und mein Mann sagte zu mir, fahr an den Ort, wo deine Oma gelebt hat und fang an zu schreiben.
Und das hat sie auch getan. Die Suche führte Martina Büchel zunächst nach Bayern, wo ihre Oma mit ihren drei Kindern nach der Vertreibung aus der Tschechoslowakei angekommen war. Zudem besuchte sie das Frankfurter Kriegsenkelforum. Als Kriegsenkel werden die Kinder von Kriegskindern des Zweiten Weltkriegs bezeichnet, die durch die von ihren Eltern erlittenen, unverarbeiteten psychischen Traumata indirekt mit traumatisiert wurden. Bei ihrer Ahnensuche forschte Martina Büchel aber nicht in Archiven und alten Kirchenbüchern.
Ich bin nicht über diesen Weg gegangen, sondern ich habe mir Literatur, sogenannten Kriegsenkel, die sich mit dem Thema annähern, warum bin ich so, wie ich bin, was habe ich bislang an Schwierigkeiten, die aufgrund von Flucht und Vertreibung auf mich gewirkt haben in meiner Entwicklung. Und weil ich einen Artikel im Heimatbrief geschrieben habe, bin ich aufgefordert worden, ich könnte auch nach Prag reisen zu dem Treffen und das war der Anfang.
Bereits als Kind wusste sie, dass ihre Eltern Sudetendeutsche sind. Ihre Mutter stammte aus dem Böhmerwald und ihr Vater aus Mähren. Für die Suche nach ihren Wurzeln wählte sie die Heimat ihres Vaters.
Die Brücke ist die Oma. Ich habe als Kind sehr viel, in den Sommerferien sind wir immer zur Oma gefahren und ich war ihr sehr nah. Ich bin die erstgeborene Enkelin väterlicherseits. Und ich bin mit vielem groß geworden, was ich dann, als ich im Kuhländchen war, von den kulturellen bis über die Nahrung, habe ich alles als Kind schon wahrgenommen und es ist mir vertraut.
Insgesamt hat Frau Büchel bisher dreimal das Kuhländchen besucht.
2016 bin ich dort gewesen, dann habe ich 2017 bei der historischen St. Anna-Wallfahrt, die bin ich mitgelaufen und im Anschluss an die Wallfahrt habe ich in Odry gewohnt, in der Pension und da ist ja das Odrauer Heimatmuseum und Museum für tschechisch-deutsche Verständigung und da ich meine Kontakte schon hatte, habe ich dorthin die Deutschstämmigen und die Freunde eingeladen und ich habe dort über die Wallfahrt berichtet um über 2016, wie ich hier in Prag war. Und das war sehr schön. Ich habe da auch inzwischen dann schon Vera Suskova kennengelernt und sie hat übersetzt. Und so habe ich Bilder präsentiert und wir sind ins Gespräch gekommen. Und das ist das, was ich als meinen Beitrag sehe für Begegnungen und versöhnende Gespräche über die Wurzeln, dass ich dort spüre, da sind meine Wurzeln. Ich kann mich dort wiederfinden in der Landschaft, in der die Deutschsprachigen, wenn sie Deutsch sprechen, höre ich meine Oma. Ich kann natürlich auch die slawische aussehen. Ich habe das eine oder andere Mal jemand Älteren gesehen und an meine Oma gedacht. Das sind Gefühle, die tun mir sehr gut.
Bereits beim ersten Besuch lernte Martina Büchel, geborene Klesel, sogar einen Cousin vierten Grades kennen. Von ihm bekam sie einen Stammbaum geschenkt, der bis ins Jahr 1667 zurückreicht.
Ich habe geschrieben, habe auch Veranstaltungen in Oberursel initiiert und Kontakte zu dem Heimatverein Alte Heimat Kuhländchen. Und da habe ich einen Engagierten getroffen, der in die alte Heimat gefahren ist und hat dort auch Kontakte zu seinen Ahnen gesucht und hat Gräber mitgeholfen zu restaurieren. Und da hat er meinen Großcousin über den hat er auch den Namen Klesl gesehen mehrfach und hat irgendwann mir gesagt, du musst da Verwandte noch haben. Und aufgrund dessen bin ich dann 2016 mit Josef Klesl zusammengekommen und habe ihn da auch besucht. Und seitdem stehen wir in Kontakt. Ich kann zwar kein Tschechisch, aber wir können uns verständigen mit Hilfe von anderen, die mithelfen.
Der Weg führte Martina Büschel natürlich auch in den Heimatort ihrer Familie, Dobeschow. Im einstigen Haus ihrer Familie wohnt seit 1947 Jaroslav Juroschka.
Der wohnt im Haus, das mein Großvater für seine Familie gebaut hat. Und ich habe ihn 2016 besucht. Und 2016 hat er uns herzlich empfangen. Josef war dabei und noch die Stenka, die hat dann übersetzt, weil Josef ja nicht Deutsch spricht und Jaroslav auch nicht. Aber ein bisschen hat er verstanden, auch Josef versteht ein bisschen. Aber wir haben uns so schön unterhalten und gelacht und ich durfte durchs Haus gehen und habe mir auch die Schusterwerkstatt angeschaut. Die war noch da, 2016. Und ja, das Gefühl war, dass ich den Weg gegangen bin, das war für mich sehr wichtig.
Der Besuch im ehemaligen Haus der Familie war für Martina Büschel von großer Bedeutung.
Ich habe in mir ein Gefühl von ich komme an, ich war immer auf Suche. Und es ist schwer zu fassen, es ist sehr bewegend, ein sehr bewegendes Gefühl, aber ich habe mir zu mir gefunden, ich weiß, wo ich ein Stück, ich nenne es Wurzelheimat, wo die Wurzeln sind, wovon ich aufbauen kann aus mir heraus. Ich habe dort den Glauben, meine Eltern haben mir den natürlich auch vermittelt. Wir waren in eine Kirchengemeinde eingebunden. Aber meine Oma hat mir da sehr viel mehr gegeben aus den Kindheitstagen. Und das habe ich alles wiederentdeckt, gespürt habe ich das in mir, als ich dort war. Ich habe die Landschaft gesehen. Ich habe die Hügel gesehen. Die Kulturlandschaft ist natürlich nicht mehr die, die sie mal war. Aber aus den Erzählungen habe ich mir vieles gesucht irgendwie immer. Und ich habe das Gefühl, das ist es, was ich gesucht habe. Es ist wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, weil es mein ureigenes Gefühl ist.
Im Sommer 2019 reiste Martina Büchel erneut ins Kuhländchen. Als Motto des Besuchs wählte sie, die Tür steht offen, mehr noch das Herz. Dieses Mal war sie aber nicht alleine, sondern in Begleitung ihres Cousins, ihrer Cousine sowie ihres Onkels Wilfried Klesl. Er ist 1944 im Krankenhaus von Odry geboren worden.
Sehr schön. Wir haben das gezielt gemacht für einen kurzen Zeitraum. Ich habe auch vorgesehen, dass wir dort in dem besagten Oderski-Museum uns auch mit dem Kreis der Kuhländler, die ich dort schon kennengelernt habe, und auch Vera Suskova war wieder da, dass wir dort ein kleines Treffen machen. Und im Anschluss hat mein Onkel eingeladen zum Essen, dass wir uns in dieser Runde auch nochmal über unser Thema hinaus kennenlernen. Und das war auch sehr schön. Trotz der Barrieren der Sprache haben wir uns sehr gut unterhalten und waren fröhlich. Es war eine herzliche Stimmung. Wir fühlten uns aufgenommen. Und die gleichen Gefühle hatte mein Cousin und meine Cousine auch, mein Onkel sowieso. Er hatte auch in Tschechisch die Ansprache gehalten. Dank Google ist das ja möglich. Und wir haben es alle verstanden.
Unter dem Eindruck der Besuche im Kuhländchen ist der Entschluss entstanden, ein Familienbuch zu schreiben. Im Mittelpunkt stehen Geschichten über das Leben ihrer Familie, die Kultur im damaligen Dobeschwald und in der Region.
Da kommen drei Generationen zu Wort. Und das ist so ein abschließendes Projekt, das ich angehen möchte. Aber nichtsdestotrotz werde ich weiterhin die Region bereisen. Wenn ich das jetzt auch nochmal so betonen kann, es ging ja erstens meiner Suche nicht nur um die Landschaft, sondern es ging mir um die Menschen und die Kultur. Geschichte natürlich auch.
Die erste Generation vertritt der frühere Ortsbetreuer von Dobeschwald, Ferdinand Sendenski, der selbst ein Buch über den Ort verfasst hatte. Auch er war ein Verwandter aus dem großen Stammbaum der Familie Klesl.
Also im ersten Teil von Ferdinand Sendenski wird es so sein, dass ich aus diesem Buch die Bereiche herausnehme, wo es um die historische Beschreibung geht und um die Kultur, um die Gebräuche. Und im zweiten Teil kommt mein Onkel zu Wort. Er berichtet aus seiner Warte, wie er als Sohn von der Oma erlebt hat, wie sie berichtet hat aus der alten Heimat und von Heimattreffen, bei denen er war, da aus seiner Perspektive einen Blick zurück. Und ich werde eben von meiner Spurensuche versuchen, die Artikel, die ich Heimatbrief in dem Mitteilungsblatt der alten Heimat geschrieben habe, wird man verfolgen können, wie ich vorgegangen bin.
Dabei will Martina Büchel einfließen lassen, wie die nachgeborene Generation mit dem Thema Flucht und Vertreibung umgeht.
Ich möchte da einen Impuls geben. Vielleicht gelingt es mir, dass andere der Kriegsenkelgeneration aufbrechen und vielleicht auch schauen, was ihnen gut tun könnte. Also durch das viele Zuhören, Erinnern und Erleben meiner Familiengeschichte väterlicherseits und vor allen Dingen durch das Erspüren der Familienseele habe ich mir diese Wurzelheimat, ich nenne es so, ich nenne es nicht alte Heimat, sondern Wurzelheimat erschlossen und ich bin bei dieser Suche gewachsen und das kann ich nur jedem empfehlen.
Das Forum Gesellschaft hat für Sie Margareta Kachlíková gestaltet. Und damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberková. Sie hörten Radio Prag International.